Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Trüker. Hallo Alex.
Hi, grüß dich.
Deine Begrüßungen werden immer kürzer, habe ich das Gefühl, hier von Woche zu Woche.
Ich bin kurz angebunden, Julius. Ja. Ich kann es ja kurz verraten. Ich war soeben im Rasenfunk, dem Podcast von dem geschätzten Kollegen Max Jakob Ost zu Gast. Und der ging gerade erst zu Ende, deswegen bin ich rübergehetzt quasi, um diesen Podcast jetzt hier aufzunehmen. Und deswegen bin ich so kurz angebunden.
Ich bin quasi noch. Geredet?
Wir haben über verschiedene Themen aus ganz Europa geredet. Ach so. Unter anderem über ein Tabuthema, über das ich hier nicht sprechen möchte, nämlich die Champions League, die da so aus spanischer, italienischer, französischer Sicht abgelaufen ist.
Dann habe ich da eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Die gute ist, Champions League steht heute nicht bei uns auf dem Programm. Wir sprechen über die Bundesliga, zwar über den 30. Spieltag, alle 9 Spiele. Schlechte Nachricht ist, zwei Bundesliga-Mannschaften sind in diesem Wettbewerb noch vertreten und es waren ihre letzten Spiele. Das heißt, dass ich das Wort oder den Wettbewerb gar nicht nenne, kann ich dir nicht versprechen. Aber wir gucken mal, wie diese Besprechung läuft. Und starten die auch direkt nach ein paar kurzen Hinweisen, nämlich dass Sportwetten ab 18 sind, nicht für Minderjährige gedacht und dass alle Angaben, die wir in diesem Podcast machen, Angaben ohne Gewähr sind, einfach weil die Quoten sich nach der Aufnahme noch verändern können. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr euch an den Support der Wettbasis wenden, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spiel-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt es erste Hilfsangebote. Das unser Vorwort und dann direkt rein in ein sehr, sehr spannendes Spiel, das durch die Entwicklung, Alex, es tut mir leid, in der Champions League unter der Woche vielleicht sogar noch den Ticken spannender geworden ist. Frankfurt gegen Augsburg, es ist das direkte Duell um Platz 6, mit dem wir in diesen Spieltag starten. Und Platz 6 kann potenziell in einem Fall ein Champions League-Platz sein für die Bundesliga. Dass Platz 5 ein Champions League-Platz wird, das ist sehr, sehr viel wahrscheinlicher geworden. Unter der Woche kann natürlich am heutigen Abend, Leverkusen wird noch in der Euroleague ran müssen, noch wahrscheinlicher werden, weil es auch direkt gegen die Engländer geht. Das ist ja der wichtige Vergleich. Und sollte das so kommen und Borussia Dortmund dann auch noch auf Platz 5 irgendwie die Champions League gewinnt, dann wäre dieser Platz noch mehr wert, als es eh ist. Und es ist eben das direkte Duell darum. Augsburg hat sich dahin gekämpft und Frankfurt, ja, hat man schon das Gefühl, hat jetzt auch lange gewartet, dass endlich mal jemand angreift. Deswegen finde schon, man geht so ein bisschen rein. Augsburg kann gute Form belohnen. Frankfurt muss eher mit so ein bisschen Angst spielen, nach dem, was wir in den letzten Wochen gesehen haben.
Ja, Frankfurt hat wirklich lange die Tür offen gelassen für die Verfolger, dass sie da mal rankommen. Wir haben es ja Woche für Woche besprochen und das haben jetzt Augsburg und Freiburg getan. Die beide 39 Punkte, also nur 3 Punkte weniger als Frankfurt auf dem Zettel haben. Und wenn dann natürlich das direkte Duell Augsburg-Frankfurt ansteht, dann ist es richtig knifflig. Also Augsburg kann mit Frankfurt nach Punkten gleichziehen, kann nach Toren sie sogar überholen. Also wenn Augsburg 2-0 gewinnt, dann tordifferenzmäßig wäre dann Augsburg, glaube ich, sogar neuer Sechster. Also hier geht es richtig um was. Und Champions League, ja, muss man noch ein bisschen abwarten, ob das zum Champions League-Platz wird. Aber ein Europacup-Platz ist es ja in jedem Falle. Platz 6, also mindestens die Europa League erreichst du mit Rang 6. Und allein das wäre ja schon ein riesiges Achievement für Augsburg. Und ja, die Frankfurter geben das so ein bisschen in den letzten Wochen aus der Hand, denn sie sind seit 4 Spielen ohne Sieg. Und ich glaube, in den 4 Spielen habe ich gefühlt alle 4 Spiele auf Sieg Eintracht getippt. Nie ist es aufgegangen, nie hat es geklappt. Immer hat sich die Eintracht irgendwie auch ja komisch, blöd angestellt. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt wieder traue, wieder auf die Eintracht zu setzen, denn die Augsburger sind ja auch die wesentlich formstärkere Mannschaft.
Ja, und dazu kommt dann auch wirklich, also ich hab's bei den letzten Spielen ja immer schon so ein bisschen kritischer gesehen und immer gesagt, ich verstehe bei Eintracht Frankfurt gar nicht, warum die so unangefochten da auf Platz 6 sind. Ich kann mich an keinen Sieg eigentlich in dieser Saison erinnern. Und jetzt hat man diesen Eindruck natürlich noch mehr, weil die letzten 4 Spiele wirklich alle nicht gewonnen wurden. Gegen Union zu Hause, Union ja wirklich gerade auswärts immer noch sehr schwach in die Saison eigentlich unterwegs, nichts zustande bekommen. Gegen Werder zu Hause, die auch in einer absoluten Abschwärtsspirale sind, auch total enttäuscht. Da waren wir uns, glaube ich, einig, das sollte ein Sieg sein.
Ja.
Und jetzt natürlich am letzten Wochenende muss man vielleicht fast ein bisschen rausnehmen, gegen Stuttgart nochmal aufgezeigt bekommen, dass man nicht ansatzweise mehr die spannendste Mannschaft dieser Liga ist mit dem Blick, wer kann sich für Europa qualifizieren, sondern das ist Stuttgart. Die haben sie da ja wirklich überspielt. Das war, fand ich schon fast ein Klassenunterschied zwischen Platz 3 und 6. Also Oder 2 und 6. Nee, 3 und 6. Noch sind sie punktgleich mit den Bayern, aber auf Platz 3, die Stuttgarter. Deswegen oft uninspiriert, oft eben auch nicht in der Lage, Spiele zu entscheiden. Da haben wir sehr viel drüber geredet, auch Alex. Sie spielen oft unentschieden. Das war schon in der Hinrunde ein Problem. Ihnen fehlt immer der Punch, so ein Spiel wirklich konkret zu entscheiden. Und das gegen eine Mannschaft, die erstens super in Form ist und zweitens natürlich super unangenehm. Einfach unangenehmer Gegner ist wie Augsburg. Das macht für mich schon mal als erste Quote interessant, dass wir bis zu 1,80er-Quoten auf die doppelte Chance kriegen. Nämlich einfach Eintracht Frankfurt holt hier nicht den Sieg. Ne? Die sind nicht gut in Form, Augsburg ist besser drauf. Und die kriegen ja zumindest nicht diese 3 Punkte. Wieder mal nicht über die Ziellinie und da gibt's trotzdem 1,80er-Quoten.
Ja, der FCA, wie angesprochen, die formstärkere Mannschaft, denn Augsburg hat 5 der letzten 7 Spiele gewonnen und hat sich dadurch diese Chance auf Europa wirklich erspielt, erkämpft und verdient durch viele gute Resultate und Wochen. Und dadurch fällt es mir diesmal wesentlich schwerer zu sagen, ja, Frankfurt zu Hause, das werden die schon wieder gewinnen. Das habe ich gegen Bremen gesagt, gegen Union Berlin, ich glaube auch zuvor gegen Wolfsburg. Ne? Im Februar gab es ein enttäuschendes 2:2. Gegen Bochum zu Hause gab es im Februar ein enttäuschendes 1:1. Also es sind wirklich 4 Heimspiele in Folge, bei denen ich jeweils immer dachte, die Eintracht mit ihrer vermeintlichen Heimstärke, mit der spielerischen Klasse, mit der individuellen Klasse, holen da den Dreier. Nie haben sie es geschafft. Ich würde eigentlich gern in der Reihe bleiben und wieder drauf tippen, aber ich kann es nicht tun. Es fällt mir sehr, sehr schwer, denn Augsburg ist, wie gesagt, wesentlich formstärker. Bei der Eintracht stimmt es einfach irgendwie nicht. Ich kann das auch nicht so richtig erklären. Deswegen ganz ehrlich gesprochen, hier irgendwie liegt hier das Unentschieden auch wieder sehr, sehr nahe. Dieses Unentschieden, das für die Frankfurter diesmal gar nicht so der Rückschlag wäre. Denn zumindest die Augsburger hält man damit auf Distanz, wenn auch nicht vielleicht die Freiburger. Ne? Die könnten natürlich gegen Mainz den Heimsieg einfahren und dann nahe kommen. Aber immerhin die Augsburger würde es ja auf Distanz halten. Also Spannung ist hier am Freitagabend wirklich mal gegeben. Das ist nicht immer der Fall in der Bundesliga, dass ein Freitagabendspiel so knifflig ist. Wenn dann eher abstiegskampfmäßig. Aber dass es mal um Europa geht, so in so einem direkten Duell, hat man so nicht. Und das lädt das ganze Spiel natürlich auch ein bisschen auf. Ne? Dadurch ist auch mehr Druck auf dem Kessel, vielleicht auch für die Eintracht, weil sie zu Hause spielen. Du hast natürlich Druck, wenn du 4 Spiele nicht gewonnen hast und gefühlt, keine Ahnung, 9 Punkte Vorsprung fast komplett verspielt hast auf die Verfolger. Also diese Druckkomponente muss man, finde ich, auch
und irgendwie die Freitagskomponente, die du ansprichst, ne? Denn da hat Augsburg ja eine richtig starke Statistik. 8 Freitagsspiele ungeschlagen, 22 von 24 Punkten. Also da hat man quasi das Maximum rausgeholt aus den letzten Malen, wenn es am Freitag losging. Auf der anderen Seite natürlich die Heimstärke von Frankfurt, die dem gegenübersteht, ne, mit dieser einen Heimniederlage in den letzten 24 Heimspielen, das ist schon eine Festung. Und da
aber
auch da pendelt
unentschieden.
Genau, aber auch, ich wollte gerade sagen, gerade die Saison pendelt sich das auch das, was wir gerade gesagt haben, vielleicht wieder in der Mitte ein. Unentschieden gibt natürlich die gewohnten mittleren Dreierquoten, 3,8er-Quoten sogar. Trotzdem sei gesagt, Augsburg deutlich besser drauf, 3,5er-Quoten fast im Schnitt, ne? Also das kann sich auch rentieren, wenn man das Gefühl hat, das Team von Jestorup kann da vielleicht noch einen draufsetzen. Ich persönlich, wie gesagt, bin einfach mit diesen 1,80er-Quoten bei 2 von den 3 Ausgängen schon ziemlich zufrieden in dieser Gesamtlage. Deswegen werde ich wohl darauf gehen und wollte sagen, lass uns direkt mal auf den Samstag springen und vor allen Dingen auch würde ich sagen, ein bisschen Spannung weitermachen. Zwar nicht, weil es um Europa geht, aber es geht ums Überleben quasi in der Bundesliga. Denn ja, Köln spielt gegen Darmstadt. Köln ist mittlerweile 4 Punkte hinter ja wieder berauschend aufspielenden Mainzern auf einmal zurückgefallen, die den Relegationsplatz mindestens festigen, ja auch noch Bochum angreifen. Das ist die gute Nachricht übrigens für Köln. Sowohl Wolfsburg als auch Bochum bleiben ja irgendwie auch noch in Schlagdistanz, weil sie gerade super formschwach sind. Und für Köln geht's jetzt gegen Darmstadt. Die sind seit 200 Tagen ohne Sieg in der Liga, haben generell nur 2-mal gewonnen, sind jetzt auch immer weiter abgeschlagen auf dem letzten Platz, haben die direkten letzten Chancen irgendwie auch verpasst. Da geht, glaube ich, nicht mehr viel aus unserer Sicht. Heißt große Chance für Köln, mit 3 Punkten hier nochmal anzuschließen, ne?
Ja, ich glaube, psychologisch, mental ist Darmstadt wirklich schon abgestiegen, mathematisch noch nicht ganz, aber das ist seit Wochen klar. Ich glaube, gegen Augsburg gab es diese krasse Klatsche, ne, zu Hause. Wie war es? 06, 07? Ich weiß schon gar nicht mehr richtig. Und da, das war, glaube ich, der finale Sargnagel, auch psychologisch. für die Darmstädter, sorry, dass da nichts mehr geht in der Saison. Und deswegen ist das ein absoluter Pflichtheimsieg für den ersten FC Köln. Ohne Wenn und Aber. Das zeigen übrigens auch die Quoten. Denn so niedrige Quoten auf den FC mit seinen mageren 4 Saisonsiegen gab es noch nicht. 1,50er Quoten im Schnitt auf den FC, spricht also auch eine klare Sprache aus Sicht der Wettanbieter. Das ist ein Pflichtheimsieg für die Kölner. Nur, ja, mit dem Siegen und den Torschießen tun sie sich in der Saison eben schwer. Also was ist schon in Stein gemeißelt für den FC in der Saison?
Ja, das stimmt natürlich. Sie haben sich auch im direkten Duell gegen Bochum super schwer getan und mich da fast ein bisschen enttäuscht, weil ich immer gesagt habe, Mensch, sie spielen zumindest solideren Fußball und Bochum war ja eh schon auf absteigendem Ast und da mussten sie ja hinten raus dieses super Finale irgendwie haben und es super dramatisch gestalten, um irgendwie mitzuspielen über weite Strecken des Spiels, haben sie mir gar nicht so gut gefallen, wie man es vielleicht sogar sicher hätte erhoffen können aus Kölner Sicht. Also das gehört auch schon zur Wahrheit. Trotzdem ist es natürlich jetzt eine Riesenchance. Du hast das letzte Heimspiel am Ende euphorisch gestaltet. Du hast das Heimspiel jetzt auch. Wir haben Darmstadt angesprochen, die, glaube ich, jetzt final irgendwie auch gebrochen sind. Wenn du so lange da wirklich gar nichts mehr geklappt hat, dann muss schon der perfekte Nachmittag kommen, wo der Gegner dich reinholt. Und das macht Köln zumindest nicht mehr so aktiv. Ne? Da sind sie stabiler, da machen sie einen seriöseren Job. Und mein Tipp ist hier vielleicht ein bisschen langweilig, aber ich glaube tatsächlich, Köln kann es nach oben hin wieder ein bisschen spannender machen und 3 Punkte holen.
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Denn wenn der SVD da so gebrochen ist, wie es aussieht, dann habe ich da tatsächlich wenig Hoffnung. Und ich habe das, wenn ich das richtig gelesen habe, bei Opta, hat Darmstadt noch nie in der Bundesliga gegen den FC gewinnen können. Köln keine Niederlage gegen Darmstadt in 9 Spielen bisher. Also das ist in der Bundesliga eigentlich eine klare Sache zwischen diesen beiden Teams. Aber wie gesagt, wenn man, also beide tun sich so dermaßen mit dem Toreschießen schwer. Ich glaube, wenn der FC gewinnt, dann riecht das ein bisschen nach einem 1:0. Denn von den Expected Goals her trifft die schwächste Mannschaft, der SV Darmstadt, auf die zweitschwächste der Bundesliga mit Köln. Darmstadt hat einen 28,9 XG-Wert. Und Köln einen 30er XG-Wert und den underperformen natürlich beide Mannschaften, ja, sehr, sehr klar. Also ich habe auch Köln auf dem Zettel, weil wenn du eins gewinnen musst, um die Liga zu halten, dann wirklich gegen gebrochene Ewigkeiten sieglose Darmstädter, vor allem weil es ein Heimspiel ja ist. Das Auswärtsspiel konnte der FC ja auch gewinnen, aber da war es eher ein bisschen unverdient. Also Köln muss das gewinnen, glaube ich, wird das gewinnen können, aber vielleicht spricht viel für dieses 1:0 mit Ach und Krach wieder, weil
also
sie nach
Köln
vorne
gewinnt
einfach
zu 0. Also ne, Köln gewinnt, beide Mannschaften treffen. Nein, finde ich zum Beispiel, wie du sagst, einen sehr, sehr sinnigen Tipp, weil Darmstadt sich natürlich super, super schwer tut auch. Und wie gesagt, die Stabilität, die hat Köln ja schon ein bisschen mehr zurückgewonnen. Ne? Lass uns weitergehen zu einem Spiel, wo die Quoten ähnlich verteilt sind wie bei Köln gegen Darmstadt. Da hat Darmstadt ja auch 6er-Quoten. Hier ist es der Hausherr, der 6er-Quoten hat, sogar noch höhere, 6,44er-Quoten, wenn Heidenheim Leipzig empfängt und Leipzig mit 1,40er-Quoten. Und ich muss sagen, damit bin ich nicht ganz so einverstanden wie mit den Kölner-Quoten eben. Da sind wir es ja mitgegangen. Aber dass Leipzig hier so haushoher Favorit ist und die Quoten hier so, so hoch auf dem heimstarkes Heidenheim sind, die Bayern besiegt haben, die eine super, super solide Saison spielen. Ich finde schon, Heidenheim ist eine dieser Mannschaften, die man dieses Jahr auf dem Zettel haben muss, mit immer mal gut für einen Favoritenstolperer. Gerade
absolut.
In Heidenheim.
Absolut, wirklich. So 6 Heimspiele ja gewonnen, 4 unentschieden gespielt, also 10 der 14 Heimspiele nicht verloren, und das ist für den Aufsteiger ja wirklich, vor allem wenn er so ein kleiner Aufsteiger ist, der erstmal ever in der Bundesliga ist, ja eine beeindruckend starke Heimbilanz. Und wenn du dann noch überlegst, wem sie alles Punkte abgeknöpft haben, ne, die Bayern nach Rückstand geschlagen, die Stuttgarter zu Hause geschlagen, den Dortmundern unentschieden abgerungen, also wie du schon sagst, auch Favoriten stolperten, verloren teilweise in Heidenheim, da finde ich diese 1,45 auf Leipzig dann auch ehrlich gesagt zu niedrig, oder andersrum aufgezogen, 6,40 auf den Heidenheim-Sieg spricht erstmal eine klare Sprache, dass das ein Underdog ist, ja, aber ein riesiges Value mitbringt, und 5,15 im Schnitt aufs Unentschieden heißt natürlich auch gleichzeitig 1x doppelte Chance. Dein Lieblingstipp ist enorm gut dotiert.
Ja. Ja, und wie gesagt, also natürlich ist Leipzig der Favorit, aber ich finde, wenn du diese insgesamt eine Gemengelage hast, dann musst du schon sagen, ist hier quotentechnisch was zu holen, wenn man ein bisschen was riskiert. Und Heidenheim, ich würde es wie gesagt nicht ausschließen. Das ist für mich kein Spiel, wo die nie im Leben einen Punkt holen kann. Auch Leipzig hat ja immer mal wieder diese Aussetzer drin in dieser Saison, ne? Also auch 0-0 gegen Mainz, als sie gerade diesen Trainerwechsel hatten, da waren die ja noch ganz tief in der Krise eigentlich, haben sich da super schwer getan. Dann gab es auch zum Beispiel dieses 2-2-Spiel gegen Augsburg. Also Augsburg ja eigentlich eine Mannschaft mit einer ähnlichen Spielanlage wie Heidenheim. Deswegen, ich sehe da schon Außenseiterchancen auf die Mannschaft, die hier dann aber natürlich ganz, ganz tolle Quoten mitbringt. Ja, und das ist eigentlich auch schon mein Fazit zu diesem Spiel. Ich glaube, wenn man bereit ist, ein bisschen was zu riskieren, dann kann sich's gerade hier echt lohnen.
Kann sich lohnen. Ich traue mich aber nicht ganz, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, irgendwie so im Schlussspurt der Saison hat Leipzig wirklich die Seriosität gefunden, die Konzentration, den Fokus, dass sie da nicht mehr so viel anbrennen lassen. Das Endspiel vielleicht der Oblation 5 steht ja nächste Woche gegen Dortmund, glaube ich, an, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Da reden ja wir dann wirklich über Platz 4, 5. Vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig, weil auch 5
also
reicht für die Champions League. Aber trotzdem fühlt sich das nach Endspiel an und ich tut mich irgendwie schwer zu sagen, vor diesem vermeintlichen Endspiel lässt Leipzig da irgendwie Punkte liegen. Das ist, aber nochmal, vorstellbar ist es denn in der Fremde, haben sie ja schon 5-mal verloren und vor allem, wo sie Punkte liegen lassen haben, in Augsburg zum Beispiel beim 2-2, das war, glaube ich, enttäuschend. In Bremen haben sie nur 1-1 gespielt, da sollte man ja auch eigentlich ja mit einem Dreier rechnen dürfen, bei allem Respekt. In Wolfsburg haben sie verloren, sogar 2-mal, ne, wenn man den Pokal dazu nimmt. In Mainz haben sie verloren, das sind ja auch eher Auswärtsspiele, wo du denkst, da ist ein Dreier schon irgendwie Pflicht für einen Champions-League-Teilnehmer. Und deswegen sollte man es nicht ausschließen, dass sie in Heidenheim stolpern, aber ich traue mich nicht ganz, Julius, es zu tippen.
Ja, ich kann es nachvollziehen, man hat dieses Gefühl, natürlich ist Leipzig qualitativ deutlich besser, aber ich finde wirklich, du hast Gründe aufgezählt und Leipzig ist jetzt nicht gerade Leverkusen auf Meisterkurs ungeschlagen, sondern die haben ihre Aussätze und Heidenheim hat auch ihre Spitzen nach oben und das bewiesen. Ich glaube, die haben auch Bock, nach dem Bayern-Sieg nochmal so ein Spiel gegen eine Top-Mannschaft zu Hause nachzulegen, haben da ja auch echt nochmal Selbstbewusstsein getankt. Uninteressant ist es nicht, sagen wir es so, und schließen das Ganze erstmal ab und kommen zu einem Spiel, Alex, es gibt keine Ansetzung in der Bundesliga, über das ich in diesem Podcast-Format weniger gerne reden möchte mit dir, denn wir sind ja eigentlich hier, um zu tippen. Und wir reden jetzt über Hoffenheim gegen Gladbach und da frage ich dich direkt ganz ehrlich, wie soll man ein Spiel zwischen Mannschaften, die ja so unausrechenbar sind, wie soll man das denn tippen? Außer vielleicht zu sagen, gut, wahrscheinlich treffen beide.
Genau, als würdest du meine Gedanken lesen, denn wir besprechen das ja vorher nie ab, was wir so tippen, was wir so für Bauchgefühle haben und in welche Richtung was gehen könnte. Deswegen haben wir wirklich genau das gleiche Empfinden. Das ist das mit Abstand untippbarste Spiel in der gesamten Bundesliga-Saison für mich. Hoffenheim gegen Gladbach. Die zwei launischsten Vereine, wo du nie wirklich weißt, was du bekommst. Mit einer Ausnahme. Gegentore bekommst du oft. Also Tore und Gegentore bei beiden. Aber im Dreiweg, da kannst du, ja, da wie sage ich es immer so schön, die Münze werfen mit drei Seiten. Du weißt nicht, oder den dreiseitigen Würfel, den es ja gibt für das ein oder andere Spiel, den kannst du hier werfen. Gar absolut keine Ahnung, wie dieses Spiel ausgeht. Das hat Gladbach wieder unter Beweis gezeigt, zuletzt, dass sie nach Rückstand in Wolfsburg einfach 3-1 gewinnen. Davor verlieren sie aber 0-3 gegen Freiburg und sind chancenlos. Das ist so unausrechenbar, was die machen, vor allem in der Art und Weise, auch die Ergebnisse, ne, dass die so hoch sind, dann da ist ja nicht mal 0-1 oder so dabei, sondern verlieren sie halt auch immer 3-0 oder gewinnen 3-1 oder wie gegen Bochum, die schießen sie plötzlich mit 5-2 aus dem eigenen Stadion. Zu Hause gegen Darmstadt spielen sie aber nur 0-0. In Leverkusen aber, wo du ja denkst, ja, da muss es Gegentore hageln für Gladbach, da spielen sie 0-0, da halten sie plötzlich hinten dicht. Das ist nicht zu berechnen, was diese Gladbacher machen. Und Hoffenheim ist ähnlich unausrechenbar mit dem Unterschied. Bei Hoffenheim weißt du zumindest, was du bekommst, nämlich Gegentore für Hoffenheim. Denn ein einziges Mal haben sie die Null gehalten in der Saison. Ansonsten gab es immer Gegentore. Deswegen bin ich hier voll bei dir. Ich glaube, beide werden treffen. Wir werden Tore sehen auf beiden Seiten. Und dann, in welche Richtung es im Dreiweg ausgeht.
Du kannst halt auch nicht immer vorhersagen bei solchen Spielen, wer mehr Fehler macht. Und beide sind halt so anfällig dafür, dass das echt schwer vorherzusehen ist, wie genau das ausgehen wird. Auch Gladbach letztes Wochenende, der Elfmeter, den kann man auch verhindern, wenn man es cleverer angeht, den muss man so nicht ziehen, ne? Und das sind so Aktionen, die sie immer in ihren Spielen haben, nach vorne eine gewisse Power, aber überhaupt keine Konstanz, auch nicht das Selbstbewusstsein. Ist ja nicht so, dass die Mannschaften gerade jetzt aus Siegesserien kommen, egal auf welchen Seiten, das spielt auch keine Rolle. Deswegen bin ich völlig bei dir, super schwer zu tippen, beide treffen, allerdings der so ein bisschen raussticht. Damit würde ich sagen, lass uns direkt weitergehen. Ähnlich schwer zu tippen fast als Spiel, denn wir reden über ein Duell zwischen den vielleicht formschwächsten Mannschaften im Moment in dieser Liga, ne? Wolfsburg und Bochum, beide haben auch hinten raus jetzt nochmal die Notbremse auf dem Trainersitz gezogen. Butcher als Interimstrainer bei Bochum bis zum Saisonende, Ralf Hasenhüttl bei Wolfsburg am Start. Und ein, das gilt für Bochum, oder zwei, das gilt für Wolfsburg, Punkte vom Relegationsplatz nur noch entfernt, weil Mainz loslegt, wird's da nämlich auf einmal noch eng für genau diese beiden Mannschaften, die eben super wenig Punkte gesammelt haben zuletzt.
Ja, das ist ein kleiner Krisengipfel, ne? Bochumer 7 Spiele ohne Sieg, die Wolfsburger 8 Heimspiele ohne Sieg, also da klappt's zu Hause einfach überhaupt nicht. Deswegen ist das hier so ein kleiner Krisengipfel, der dann natürlich erst recht durch diese Tabelle besonders Brisanz bekommt, 14. gegen 15. Jetzt lass mal Mainz was holen, vielleicht sogar ein Dreier in Freiburg, besprechen wir gleich. Und lass die Kölner zu Hause gegen Darmstadt gewinnen, wie wir es prognostizieren. Und dann zittern Wolfsburg und Bochum, aber beide mal so richtig, vor allem der verlieren sollte. Und auch mit dem Unentschieden wären beide überhaupt nicht glücklich wahrscheinlich, wenn die Konkurrenz dahinter gewinnt. Also das ist hier wirklich ein, ich will jetzt nicht sagen Abstiegsendspiel, das kann man es natürlich so nicht nennen, aber schon ein bisschen Abstiegskrimi. Und das hätte man, glaube ich, so vor der Saison vielleicht über die Bochumer sagen können, aber das mit Wolfsburger Beteiligung das auszusprechen, ist schon nach wie vor ein bisschen komisch, ne?
Ja, und du sprichst es an. Wir haben gesagt, Köln gewinnt aus unserer Sicht gute Chancen zumindest da drauf. Das heißt, die würden ja auch noch aufschließen auf das Team, was hier wenig oder keine Punkte holen kann. Und Mainz ist in so in Schlagdistanz, dass sie den Verlierer auf jeden Fall überholen könnten. Was ich auch nicht ausschließen würde bei dem Mainz, was wir in den letzten Wochen gesehen haben. Und dann stehst du eben auf dem Relegationsplatz mindestens und hast die Kölner auch nur noch 1-2 Punkte hinter dir auf einem direkten Abstiegsplatz. Also da ist wirklich richtig, richtig viel Druck drauf. Ich bin immer noch so ein bisschen, ich tue mich immer noch so ein bisschen schwerer da jetzt Wolfsburg so drin zu sehen, weil ich den Trainerwechsel eigentlich sinnvoll finde und das Team immer noch besser als die Ergebnisse. Natürlich wurde da jetzt übers ganze Jahr schlechte Arbeit geleistet irgendwie, aber man hat ja diesen Trainerwechsel gemacht. Ich halte Ralf Hasenhüttl eigentlich auch von ordentlichen Trainer. Ich glaube, man wird zeitnah da noch 1-2 Ergebnisse einfahren und nicht ganz so reinstürzen. Und ich glaube, Bochum, die sich eigentlich noch vor nicht allzu langer Zeit sicher waren, Letsch macht hier so tolle Arbeit, wir verlängern den Vertrag, da fällt gerade einiges auseinander. Deswegen rein das Gefühl, weil es auch in Wolfsburg ist, nicht in Bochum. Du kannst jetzt nicht diesen Fanfaktor wirklich mit reinrechnen. Rein vom Gefühl her habe ich sogar ein bisschen.
Kurzer freudscher Versprecher, bei Wolfsburg kannst du den Fanfaktor
generell das war exakt so gemeint. Also es gibt ich finde schon, es gibt so, manchmal würde ich sagen, es gibt den Heimvorteil oder manchmal sage ich, das ist ein Platz, da spielt es nicht so die Rolle,
wie
die Fans sind. Aber das spricht ja trotzdem eher gegen Bochum, weil die zu Hause eine andere Unterstützung hätten als hier eben. Also aus meiner Sicht, und wenn es nur ein Bauchgefühl ist, aber ich glaube, die Qualität der Trainerwechsel einen Ticken eher, der vielleicht erfahrenere und bessere Trainer, zumindest der sich schon anders beweisen konnte mit Hasenhüttl, ich tippe hier tatsächlich auf Wolfsburg.
Ich tippe auch auf Wolfsburg, weil mir auch die Bilanz ein bisschen beeindruckt, denn Wolfsburg hat 8 der letzten 9 Heimspiele, also im direkten Duell gegen Bochum, gewinnen können. Das ist eine durchaus bemerkenswerte Statistik. Und dass er generell 8 Heimspiele in dieser Saison in Folge ohne Sieg sind, ist auch ein bisschen, will ich nicht sagen unheimlich, aber das ist schon eine sehr lange Serie und die muss ja irgendwann mal beendet werden, so generell gesprochen. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Deswegen habe ich mit Blick auf diese Serien so ein bisschen Wolfsburg vorne, auch mit Blick auf natürlich die individuelle Qualität und diese Krisenstimmung, die, glaube ich, bei Bochum natürlich nochmal stärker ist, weil sie ja den Trainer jetzt zuletzt entlassen haben, weil sie davor nicht gewonnen haben. Also Wolfsburg hat ja mit dem neuen Trainer die Woche zuvor gewonnen. Und deswegen glaube ich irgendwie Heimvorteil, bei Wolfsburg Heimvorteil, kann man sie jetzt nicht hundertprozentig nennen, aber es ist ja trotzdem ein Auswärtsspiel für Bochum. Und da haben die in der Saison einfach richtig, richtig Probleme. Denn sie sind die auswärts schwächste Mannschaft der gesamten Bundesliga. Obwohl Mainz in der Fremde noch nicht gewonnen hat. Bochum hat erst einmal gewonnen, 4 Unentschieden, 11 magere Törchen. Wir haben die meisten Auswärtsgegentore kassiert. Also in der Fremde haben sie einfach so dermaßen Probleme, dass ich hier Wolfsburg knapp vorne sehe. Nicht klar, nicht deutlich, aber irgendwie so ein Arbeits-Krimi-Kampf-Abstiegs 2-1 Wolfsburg oder so, oder 1-0 oder lass es ein 2-0 sein durch einen späten Konter, die Befreiung. Irgendwie sowas habe ich hier auf dem
Sagen
Zettel.
wir Auswärtsnachteil für Bochum statt Heimvorteil für Wolfsburg. Und
Schön formuliert.
kommen zum letzten Spiel am Samstag des 30. Spieltags, über das wir sprechen wollen. Ich war ein bisschen verwundert, kann ich direkt mal als Einstieg sagen, über die Ansätze, denn Union Berlin empfängt Bayern München. Bayern München war ja erst am Donnerstag, am Mittwochabend in der Champions League im Einsatz, und ich hatte ein bisschen mehr im Kopf, dass man dann meistens den Sonntag kriegt. Das ist ja anscheinend nicht der Fall. Recht kurze Phase für einen Champions League-Ligisten, der in einem K.O.-Spiel auf Mittwochabend gegen eine Top-Mannschaft ran musste, mit einem Unentschieden aus dem Hinspiel. Also da ging es ja wirklich auch um alles. Bayern übrigens auch ja sowieso personell ein bisschen angeschlagen, gerade was die Breite im Kader angeht. Leroy Sané, der gespielt hat, soll ja eigentlich auch noch Schmerzen gehabt haben und Co. Also da gibt's eh noch Probleme, dann relativ kurze Pause, aber natürlich super Euphorie, denn sie konnten tatsächlich Arsenal bezwingen. Nicht unbedingt der Favorit gewesen vor dem Viertelfinale, würde ich behaupten, aber entgegen der Leistung in der Bundesliga, Bayern München, einer der beiden deutschen Champions League Halbfinalisten. Jetzt ist die Frage, können sie diese Welle reiten? Oder, ich habe es gesagt, es gibt auch so ein paar Gründe zu denken, Mensch, vielleicht wird die Bundesliga doch eher wieder ein bisschen trister. Und vielleicht nochmal in eine andere Richtung gedacht, nachdem man jetzt Champions League Halbfinale auch vor sich hat, gegen Real Madrid und auf die Tabelle guckt, vielleicht wird die Bundesliga auch noch einen Ticken uninteressanter.
Ja, ich glaube schon, dass es da einen ganz klaren Spannungsabfall gibt, denn man hat ihn ja eh schon gesehen zuletzt, ne? Das war ja jetzt hier nicht so berauschend, was sie da zum Beispiel in Heidenheim gezeigt haben, wo sie auch, glaube ich, auch mit den Gedanken einfach nicht so bei der Sache waren. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall Chancen, dass das jetzt wieder eintrifft, vor allem, dass du einen Spannungsabfall nach dem Triumph hast, ne? Die schillernde Champions League, du kommst weiter. Und jetzt in der Bundesliga, die Meisterschaft ist ja eh schon verloren, und zwar diesmal im wahrsten Sinne. Leverkusen wurde ja gekrönt. Also, und ob du Zweiter oder Dritter wirst, ob das so die Motivation auslöst, sei mal dahingestellt. Ich glaube nicht, dass sich die Bayern mit einer Vizemeisterschaft motivieren können. Jetzt sind sie punktgleich mit Stuttgart. Ich glaube, für Stuttgart ist das eher der Anspruch, dass man sagen kann, wir können die zweitbeste Mannschaft, also wir können die Champions League erreichen, ist ja natürlich, ne, die Nummer eins, aber dann können wir vielleicht sogar die zweitbeste Mannschaft der Liga sein, hinter nur den Leverkusenern. Ich glaube, bei den Bayern spielt das motivationstechnisch nicht so die
Also
Rolle.
ich glaube sogar, wenn Platz 5 reicht, dann wird man am Ende sogar Platz 5 irgendwie diese Saison moderieren können, weil der Trainer ist danach ja weg. Du kannst vielleicht noch sagen, wir haben uns auf Champions League konzentriert, wenn du ein gutes Ergebnis sein willst. Und die Konsequenzen, was den Kader angeht, die werden dann ja auch mit dem neuen Trainer durchaus folgen. Also diese Konsequenzen kommen eh. Deswegen bin ich schon bei dir. Es geht für die Bayern um fast nichts mehr, außer jetzt gerade vor allen Dingen Spieler so gut wie möglich fit zu halten. Und das bedeutet auch, in der alten Försterei vielleicht nicht so Bock, die Einstellung und die Härte so mitzugehen, die einen da erwartet.
Also auch das 2-0 gegen Köln war ja eher so ein pflichtschuldiges irgendwie, ja, wir müssen halt 2-0 gewinnen, versuchen wir es halt irgendwie zu machen, und dann haben sie halt, ne, irgendwann mal getroffen, aber so super prickelnd war das ja nicht. Also es war ja nicht die Hochglanz-Bayern, die Kölner da, ne, abgeschossen haben. Deswegen glaube ich, ja, den Bayern wird ein bisschen was fehlen an Motivation, als an letztem Einsatz, an letztem Biss. Heißt natürlich nicht, dass sie das verlieren werden, zwingend oder unentschieden spielen müssen. Sie haben ja genug Klasse, auch auf der Bank natürlich sitzen, dass du da wesentlich, ja, die wesentlich bessere Fußballmannschaft bist, denn Union ist einfach keine sonderlich prickelnd gute Fußballmannschaft. So ehrlich muss man sein. Wenn, dann kämpfen sie ihre Gegner irgendwie nieder. Aber fußballerisch ist Bayern trotz möglicher Motivationsnachteile die bessere Mannschaft. Aber wir haben es eben in Heidenheim zum Beispiel gesehen, ne, was du erreichen kannst, auch als limitierte Bundesligamannschaft, wenn du die Bayern stresst, wenn du voller Selbstbewusstsein bist, wenn du anläufst, wenn du Gas gibst. Und den Bayern fehlt ein bisschen was, dann kannst du ihnen beikommen. Erst recht, wenn die Bayern auswärts spielen. Denn Achtung, die Bayern haben nur eines ihrer letzten 5 Bundesliga-Auswärtsspiele gewinnen können. Also in der Fremde sind sie ja wirklich zuletzt zu knacken.
Ja, total. Und wie gesagt, ich bin schon auch gespannt, was für eine Mannschaft man da am Ende sehen wird. Ist immer noch Bayern. Das heißt, vielleicht kann man sogar ein bisschen abwarten. Die Quoten werden sich nicht so stark verschieben, selbst kurz vor dem Spiel. Aber man muss echt, also ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Sané eigentlich spielen wird, nach dem, was man vor diesem Champions-League-Spiel gesagt hat, was er da leisten musste. Gnabry ist verletzt, Coman ist verletzt, dann wird's halt schon dünn. Riskierst du dann in so einer Engwoche, wir haben es gesagt, Mittwoch auf Samstag auch, in dieser Phase, wo du eben gegen Real Madrid ran musst, riskierst du da wirklich unbedingt dann 90 Minuten Musiala, 90 Minuten Kane, wie ist das? Also das spielt schon eine Rolle, finde ich, auf die man durchaus gucken kann. Und dann vielleicht auch vorher immer noch von ordentlichen und guten Quoten profitieren kann, die eben die doppelte Chance Union Berlin auch immer noch hat, ne? Auch da gibt's immer noch zwei bis zu 2,40er Quoten im Schnitt, eher so 2,20er ganz im Schnitt, 2,40er ist so die Oberkante, aber deutlich über zweier Quoten, dass Bayern hier halt nicht gewinnt. Und ja, diese Gesamtlage ist eben mental eine, und wir haben es gesagt, nicht nur mental, sondern auch vom Kader und von den Überlegungen, von der Belastungssteuerung her eine, wo man dann vielleicht sagen kann, Mensch, fällt mir nie so leicht, gegen Bayern zu tippen, aber man kann da natürlich mal reintippen, weil es immer noch sehr gut belohnt wird auch.
Man kann es mal riskieren, das finde ich auch. Jetzt ist Union ja generell in der Saison natürlich sehr schwach, aber zu Hause
ja, ein bisschen gerade unter dem neuen Trainer nicht, würde ich sagen, sogar genau. Nicht nur ein bisschen stärker, sondern
stabiler auf jeden Fall. Ich wollte stabiler sagen, aber du hast recht, ich glaube, Bjelica hat nur eine Heimniederlage kassiert und die war gegen Leverkusen.
Auch relativ viele Heimsiege, wenn es mich nicht täuscht. Also jetzt nicht so wie Frankfurt mit den ungeschlagenen Spielen.
Genau, also zu Hause sind sie eher so ein bisschen das Union, das man der letzten zwei Jahre kennt. Eher, jetzt nicht komplett auf diesem Level, aber eher, dass du sagst, einfach unbequem, schwer zu besiegen. Ne? Boah, die laufen dich nieder und das nervt einfach und da stressen sie sich. Und dann kann ein vielleicht leicht demotiviertes, leicht abgelenktes, leicht schonendes FC Bayern München, ja, vielleicht kommen sie mal nur über ein 1-1 raus und so richtig juckt sie das wahrscheinlich nicht, weil eben die Meisterschaft einfach schon weg ist und du ja andere Dinge im Kopf hast, nämlich ein Halbfinale. Also ich würde sie Union zutrauen, den Punkt zu holen. Ich würde natürlich auch den Bayern zutrauen, dass sie einfach der durch gute Einzelleistung da am Ende 2-1 gewinnen, ne? Und pflichtmäßig hier dann einfach, weil sie individuell so brillant sind, das Ding auch mit 80% Einsatz gewinnen. Aber ich will das Unentschieden nicht ausschließen, da bin ich bei dir. Und dann sind die Quoten vielleicht, ja, nicht uninteressant.
So ist es. Und nicht uninteressant ist auf jeden Fall noch untertrieben, wenn wir über wettbasis.com reden. Da wollen wir euch natürlich auch nochmal drauf hinweisen. Da gibt es jeden Tag den Überblick über die komplette Fußball- und auch gesamte Sportwelt. Ihr bekommt Expertenmeinungen, Vorschauen, Prognosen, Quotenvergleiche, alles an einem Ort, wettbasis.com. Schaut da gerne mal vorbei, während wir den Sprung auf den Sonntag wagen. Da gibt es am 30. Spieltag 3 Spiele dann noch zu besprechen. Und das erste ist Bremen gegen Stuttgart, über das wir reden wollen. Da könnte es für Stuttgart um den Sprung auf Platz 2 gehen, wenn Bayern stolpert am Abend vorher. Und für Bremen, ja, geht's auch so ein bisschen darum, jetzt nicht mehr ganz zu Bochum, Wolfsburg und Co. da unten reinzurutschen, denn die trennen noch 4 bzw. 3 Punkte von Wolfsburg und Bochum. Und da haben wir gerade gesagt, da wurde es nochmal kritisch. Bremen kennt das, schon mal ähnlich viele Punkte gehabt, ähnlich viel Vorsprung gehabt und dann am Ende doch abgestiegen in der letzten Abstiegssaison. Bisschen Angst geht da um, Form ist super schwach. Mannschaft, haben wir gesagt, gerade defensiv anfällig. Gut, jetzt kommt der VfB Stuttgart, den wir in den letzten Wochen gesehen haben, den wir gegen Frankfurt gesehen haben, gerade in der ersten Halbzeit. Das könnte halt sogar ein richtig bitteres Ding werden. Also es riecht für mich nach Handicap.
Ui, ist mal eine Aussage, aber ich kann sie verstehen, die Aussage. Ich kann sie auch mir selbst herleiten, denn Bremen hat seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen. Und die Stuttgarter sind etwas besser drauf, haben in der Phase richtig überzeugt, sind ja richtig gut drauf und vor allem die Art und Weise, wie sie ihre Spiele gewinnen. Also nicht nur, dass sie so einen tollen Lauf haben. Ich glaube, sie sind seit 10 Spielen ungeschlagen, wenn ich mich nicht täusche, und haben 8 davon gewonnen. Aber vor allem, ne, die Frankfurter mit 3-0 wieder aus dem Stadion zu schießen, in Dortmund zu bestehen, die jetzt ja auch wieder gegen Atletico gezeigt haben, so schlecht sind die auch nicht, der Halbfinalist. Von daher bin ich ehrlich gesagt bei dir. Ich kann mir, also ich setze hier auf jeden Fall safe auf den Stuttgart-Sieg. Da habe ich tatsächlich die wenigsten Zweifel an diesem Spieltag überhaupt. Jetzt gefallen mir diese 1,60er-Quoten ja traditionell nicht so sehr. Ist mir immer ein bisschen zu niedrig. Und dann überlegst du natürlich, was könnte ich tippen, damit es höher wird und trotzdem, dass es wahrscheinlich wird. Und dann ist ein 2-0 Stuttgart, Julius. Ein 3-1 Stuttgart. Ja, kein unwahrscheinliches, unrealistisches Ergebnis. Das ist ja eigentlich das Ergebnis, das sie seit Wochen oder in der Saison sehr häufig.
Also mich würde ein 1-0 in so einem Spiel in dieser Disposition mehr überraschen.
Ja, deswegen sage ich, ja, man überlegt, was kann man machen, und dann ist das Handicap ist nicht unwahrscheinlich, oder dass Stuttgart-Sieg und Over 2,5 Tore wäre ja dann auch ein Tipp, wo man sagt, man nimmt eine Kombi mit, die aber einfach sehr wahrscheinlich ist, denn die Stuttgarter schießen, wenn sie gewinnen, ja auch so unglaublich häufig mehr Tore. Ne? 3-0 gegen Frankfurt haben wir angesprochen, aber da ist ja auch immer mal wieder ein 3-2, ein 3-1 dabei. In Freiburg haben sie 3-1 gewonnen, gegen Mainz haben sie 3-1 gewonnen. Ne? Gegen Darmstadt haben sie ja nur 2-1 gewonnen, aber auch da ist ja der Tipp. Stuttgart gewinnt und Over 2,5. Ja. Dann ja angekommen. Von daher ist das irgendwie naheliegend, und ich habe wenig Zweifel, wie du raushörst, dass Bremen hier seinen Negativtrend irgendwie stoppen kann.
Vor allen Dingen auf der anderen Seite musst du eben auch sagen, Werder natürlich auch, ich habe es schon oft gesagt, gerade die Defensive, die Baustelle, verletzte Spieler, instabil, haben wir noch gar nicht angesprochen, letztes Wochenende gegen Leverkusen ja wirklich eigentlich im Vorbeigehen 5 Tore gekriegt, gerade hinten raus, konnte Florian Wirtz dann wirklich machen, was er wollte, das war nicht mehr Bundesliga-Niveau, und Stuttgart agiert ja auf einem ähnlichen Level, gerade was das Offensivspiel angeht, wie Leverkusen, deswegen ich halt einen Handicap-Sieg hier für echt nicht unwahrscheinlich, 2,40er-Quoten da im Schnitt, da sollten auch deine Augen leuchten dann im Gegensatz zu den 1,60er-Quoten, also ja, ich glaube, hier sind wir uns einig, könnte spektakulär werden und sollte eigentlich ein gutes Spiel für Stuttgart werden. Und dann kommen wir jetzt zu einem Spiel am Sonntag, wo tatsächlich der jetzt schon feststehende deutsche Meister das erste Mal als deutscher Meister antreten wird. Und zwar beim jetzt schon feststehenden Champions-League-Sieger, der Borussia Dortmund heißt. Es ist von den Namen her ein hochklassiges Duell. Und es ist ein Duell, wo es mir ein bisschen wehtut, dass wir nicht anders können, als heute aufzunehmen. Denn Leverkusen spielt natürlich heute Abend noch gegen West Ham. Und wir haben es auch schon in unserer Besprechung gesagt. Wer jetzt diesen Podcast hört, kann natürlich auch noch schnell rüber switchen. Die spielen erst heute Abend, noch mal reinhören. Leverkusen, es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass sie heute vielleicht nicht unbedingt gewinnen, dass sie vielleicht sogar ihre erste Niederlage einfallen. 2-1 wird ja zum Weiterkommen reichen. Bisschen Druckabfall, bisschen Kater noch vom Wochenende. Und das wäre schon für mich ein interessanter Punkt zu sagen, was bewirkt das psychologisch? Ich finde, wir reden hier sowieso viel über Psychologie bei diesem Spiel. Weil klar ist, Leverkusen ungeschlagen, super Mannschaft. Dortmund immer in der Lage, es ihnen schwer zu machen. Das haben wir gesehen, das haben wir auch im Hinspiel gesehen. Aber nicht wirklich in der Lage, also man kann jetzt nicht sagen, Dortmund ist irgendwie ansatzweise die bessere Mannschaft oder tolle Chancen. Zu Hause allerdings mit Champions-League-Sieg im Rücken. Vielleicht selbstbewusst, und Leverkusen generell die Frage nach letztem Wochenende. Ich habe schon mal gesagt, wie viel Druckabfall ist da?
Das ist die große Frage. Ich bin ein bisschen im Dilemma, denn ich habe das natürlich auch logischerweise im Blick, dass ein Druckabfall ja völlig normal ist. Ne? Nach einem gewonnenen Titel, nach einem großen Triumph, dass dann der Druck ein bisschen runtergeht. Jetzt ist natürlich auch dann die Doppelbelastung mit einem Thema. Ne? In London musst du am Donnerstag ran. Auch psychologisch ist ja so eine Doppelbelastung auch immer ein Thema, dass du sagst, ja, kannst du dich alle 3 Tage so motivieren, so hochfahren, ne, dass du sagst, dass du da nicht verlierst und dass du dann auch einfach weiter gewinnst. Das fällt ja Mannschaften generell so unglaublich schwer, auch den größten Mannschaften überhaupt. Und dann hast du aber zuvor den Triumph gefeiert. Von daher wäre ein Druckabfall irgendwie oder ein genereller kleiner Abfall in der Leistung bei Leverkusen auch normal. Gleichzeitig, und das ist das Dilemma, habe ich mich, glaube ich, in der letzten Folge festgelegt und gesagt, am Montag, ne? Leverkusen bleibt ungeschlagen in dieser Bundesliga-Saison. Kann ja jetzt nicht 3 Tage später die Rolle rückwärts machen, ohne dass sie überhaupt gespielt haben. Deswegen habe ich ein Dilemma. Problem ist natürlich, Dortmund hat mich jetzt schon ein bisschen überzeugt gegen Atletico. Das war wieder, ja, das rauschhafte Dortmund, der vielleicht dieser glorreichen Klopp-Zeit so ein bisschen, wo du so einen besonderen Champions-League-Heimabend hattest, ne? Thema Malaga, Thema, ich weiß gar nicht, Real Madrid haben sie ja mal aus dem Stadion geschossen, ne? Die große Hochzeit. So ein bisschen was davon war zu spüren. Und an diesen Nächten, wenn Dortmund dieses besondere Etwas hat, können sie jeden schlagen zu Hause. Und dann ein Druckabfall Leverkusen zu schlagen, wäre dann einfach weniger eine Überraschung, wenn sie sich so pushen können, die Dortmunder, wenn sie so voller Selbstbewusstsein sind. Und bei den anderen, ne, fehlt ein bisschen die Motivation, vielleicht ein bisschen Müdigkeit. Vielleicht scheiden sie ja auch aus in London bei West Ham. Ich glaube es nicht, aber es kann ja sein. dann hast du auch nochmal ein Negativerlebnis, dann bist du mit gemischten Gefühlen da drin, vielleicht rotieren sie ja auch ein bisschen, man weiß es ja nicht, ne, mit Blick auf, wenn sie weiterkommen in der Europa League, das nächste Spiel, ja, etc. All das muss ich mit einkalkulieren, das ist für mich ein bisschen schwer aktuell, aber ich habe gesagt, sie bleiben ungeschlagen und ich will jetzt nicht, ich will nicht die Rolle rückwärts machen, um mir auch nicht die Schmach hier zu geben, dass du triumphierst und sagst, ja, ich hab's ja immer gesagt, deswegen tippe ich auf Unentschieden, Julius. Was hältst du denn davon?
Ich glaube immer noch nicht an ungeschlagen, weil, lass uns doch ehrlich sein, ein Bayern München unter Pep Guardiola, jedes Jahr, wenn die Meisterschaft da war, hatten wir diesen Druckabfall und da reden wir über Maschinen-Pep und seine Maschinen-Bayern zu dieser Zeit.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Und Leverkusen ist immer noch, auch wenn sie natürlich stabil sind, auch wenn sie gut spielen, eine relativ junge Mannschaft, die auch gar nicht so viel Erfahrung hat, wie andere große Mannschaften, die es aber auch nie Invincible am Ende hinbekommen haben. Und jetzt hast du Dortmund und du hast auch noch Stuttgart im Spielplan für Bayer Leverkusen, ne? Also deswegen, ich glaube, diese Niederlage kommt, sie kommt immer näher und ich bin nur irgendwie echt nicht happy damit, dass die Quoten das so ein bisschen auch sagen. Nämlich, dass Dortmund hier leichter Favorit ist. 2,40er Quoten auf Dortmund, 2,70er Quoten auf Leverkusen, das gefällt mir nicht. Leverkusen hat nicht einmal verloren, ist die deutlich bessere Mannschaft diese Saison. Ich hätte jetzt gern den Dortmund-Sieg getippt und dann noch Dreierquoten mitgenommen mittlerweile.
Naja, aber so das ist
oder 2,80er Quoten. 2,80, 2,80, 2,60, 2,60.
Warum bist du denn mit 2,40 unzufrieden? Ich finde das schon eine sehr, sehr hohe Quote.
Ist ja auch, ich hätte es mir ein bisschen höher gewünscht bei diesem Aufeinandertreffen, weil Leverkusen eben für mich schon leichter Favorit ist, wenn du alles mit reinnimmst. Aber dann ist das halt so. Dann nehme ich die 2,40. Ich sag trotzdem, Dortmund gewinnt.
Ja. Nee, ich halte dagegen, ich gehe aufs Unentschieden. Mit ein bisschen, ne, Europa-Müdigkeit, mit ein bisschen Meisterschaftskater noch in den Beinen. Mein Gott, dann spielst du halt unentschieden, dann geht's 2-2 aus. Dass Dortmund verwundbar ist, das hat auch Atletico gezeigt übrigens, sowohl im Hinspiel auch im Rückspiel. Also es war ja wirklich ein enorm knappes Weiterkommen. Das kann auch komplett anders ausgehen, wenn zum Beispiel Morata da 1-1 die Glocke macht, ne? Und dann hat der Atletico noch eine Riesenchance. Also ich will jetzt Dortmund auch nicht auch so in den Himmel loben.
Das sind immer die Lesarten, ne? Auf der anderen Seite musst du da ja natürlich auch rausziehen, dass mich wiederum dann doch beeindruckt hat, weil das gerade bei Dortmund natürlich immer drin ist, haben wir auch vorm Champions-League-Rückspiel besprochen, ist Dortmund eine Mannschaft, die phasenweise immer den Kopf verliert.
Ja.
Und sie haben jetzt zweimal in Folge auf einer sehr, sehr großen Bühne gezeigt, dass sie sich davon am Ende nicht haben beirren lassen. Ne? Also ich war wirklich beeindruckt davon, dass dieses Dortmund nach dem 2-2 von Atletico nicht zusammengefallen ist, sondern gesagt hat, okay, dann machen wir es nochmal. Das hat mich schon echt auch beeindruckt. Also
ja. Aber auf jeden Fall, dass sie verwundbar sind, das hat auch Atletico da sehr schön gezeigt. Und das ist, jetzt ist Leverkusen ja ein bisschen gefestigter auch mental in der Saison als Atletico, kann man schon so sagen. Und natürlich auch ein bisschen spielerisch besser und homogener als Mannschaft. Und deswegen wird auch Leverkusen, selbst wenn es hier ein bisschen da einen Abfall gibt und da ein bisschen Müdigkeit oder vielleicht auch Rotation, trotzdem so gut dagegen halten können. Ich tippe aufs Unentschieden. Ich glaube, ihr spricht viel für ein Unentschieden. Ihr spricht natürlich auch umso mehr für Tore auf beiden Seiten und beide Treffen übrigens. Denn das gab es ja sehr häufig. Also bei den letzten 10 Spielen haben, glaube ich, in 7 davon haben beide Mannschaften getroffen und in 8 davon fielen über 2,5 Tore. Und da waren ja ein paar illustre Ergebnisse dabei. Also ein 5-2 von Leverkusen in Dortmund gab es mal. Es gab mal ein 4-3 von Dortmund in Leverkusen. Es gab ein eher normales 3-1 für Dortmund. Es gab auch ein 4-3 für Leverkusen zwischendurch. Auch mal ein 3-2 für Dortmund. Also das sind so die Ergebnisse in dem Spiel. Und ich glaube, dieses Spiel kann auch wieder in diese Richtung gehen. Schöner Schlagabtausch, ne? Zwei Mannschaften, die auch Bock auf Fußball haben, ne? Die technisch klasse sind. Ich glaube, wir sehen Tore auf beiden Seiten. Ich glaube, dass beide treffen. Und dann bin ich vom Dreiweg her eher beim Unentschieden. Denn ich muss ja dabei bleiben. Ja. Leverkusen, Invincible-Saison.
Ja, aber das ist einfach, du bist wie Tarantino, der zu früh gesagt hat, ich mache nur 10 Filme und jetzt traut er sich nicht mehr, seinen letzten zu machen. Du hast dich selber gefangen in dieser Aussage. Während ich frei bin und sage, Dortmund gewinnt. Und
ein großer Künstler unserer Zeit.
Ja, so ist es. Ja. Und frei.
Also Tarantino, nicht ich, ne?
Also ich dachte, du meinst mich, weil ich mich traue. Also, okay. Nee. Nun gut, das besprechen wir privat, wer hier der größere Künstler ist. Und frei ist trotzdem natürlich auch tolle Überleitung zum Spiel von Freiburg auf dem Sonntagabend. Denn Das ist das letzte Spiel, über das wir sprechen. Freiburg gegen Mainz, das ist angesprochen. Freiburg kann Druck auf den vermeintlichen Champions League Platz 6 machen, auf einmal wieder in der Liga. Mainz hingegen kann eine tolle Serie, einen tollen Auftritt auch gegen Hoffenheim weiter veredeln und da unten vielleicht sogar nicht mal mehr auf dem Relegationsplatz stehen. Also für die ist da auch ein wahnsinniges Saisonfinish noch drin. Und in der Form, in der wir sie in den letzten Wochen, vor allen Dingen in der letzten Woche gesehen haben, würde ich sagen, dieses Freiburg, was wir dieses Jahr sehen, vielleicht hat Mainz da auch exakt die Chancen, das hier zu tun.
Ja, Mainz ist, das, ich würde schon sagen, das Team der Stunde. Ja. Jetzt ist natürlich das komisch auszusprechen, wenn Stuttgart ja alles zerschießt und Leverkusen ungeschlagen Meister wird. Aber
und Bayern und Dortmund ins Halbfinale einziehen.
Aber in der, mit Blick auf die Bundesliga jetzt. Ne? Team der Stunde Mainz, ja, da gibt es auch zwei andere, aber man kann sie zumindest in diese Dreierriege mit reinnehmen, denn seit 4 Spielen ungeschlagen, 3 davon gewonnen, 2 Spiele in Folge mit 4 Toren gewonnen, ne? 4-0 gegen Darmstadt, 4-1 gegen Hoffenheim, also auch die Art und Weise ist beeindruckend. In 3 Spielen auch kein Gegentor kassiert, also nur das Gegentor gegen Hoffenheim war das einzige in den 4 Spielen. Also man kann Mainz mit Fug und Recht sagen, das ist mit das Team der Stunde aktuell, und dann wird dieses Spiel Freiburg gegen Mainz, das vielleicht vor 5, 6, 7 Wochen eine ganz andere, klarere Tendenz gehabt hätte, nämlich Richtung Heimsieg. Freiburg kann sich jetzt anders entwickeln. Also Mainz ist, finde ich, wirklich beeindruckend unterwegs. Freiburg ist ja stabiler in den letzten Wochen, aber in der Saison nicht so beeindruckend unterwegs, vor allem nicht in Heimspielen, wo sie 9 Stück schon nicht gewonnen haben in der Saison. Von 14 Heimspielen 9 nicht gewonnen. Das ist recht viel. Tordifferenz zu Hause übrigens -1. Also den Freiburgern kann man in der Saison beikommen, vor allem auch im Breisgau. Mainz richtig stark unterwegs. Das ist für mich im Dreiweg kein leicht zu tippendes Spiel. Und als hätte ich es nicht geahnt, Quoten, Julius, und das gibt's selten, komplett ausgeglichen. 2,60 im Schnitt auf Freiburg, 2,60 im Schnitt auf Mainz. Also hier gibt's keinen Favoriten in dem Spiel. Und das ist auch von meinem Gefühl her der Fall.
Ja, also wenn ich ein leichtes Gefühl habe, tendiert es sogar ein bisschen mehr Richtung Mainz, muss ich ehrlich sagen, weil ich sie echt echt stark fand. Und ich glaube, so ein Lauf, das ist einfach nicht zu unterschätzen. Ich muss auch sagen, von den Mannschaften da unten, Köln, Darmstadt, auch Bochum, aus meiner Sicht vom Kader her ein Ticken schwächer eigentlich aufgestellt auf dem Papier. Also es hat mich schon erschrocken, ist vielleicht ein hartes Wort, aber überrascht, wie schwach Mainz diese Saison dann doch über weite Strecken war. Da scheinen sie ein bisschen Erlösung gefunden zu haben. Und wenn dann diese Teile wieder mehr greifen, dann ist es schon spannend. Ich finde auch, haben wir noch nie angesprochen in diesem Podcast, deswegen lass es mal gesagt sein. Neues Teil ist ja auch der geliehene Amiri, der da einfach noch eine neue spielerische Klasse reinbringt bei einem Abstiegskandidaten, die eben anderen auf diesem Level fehlt. Und wenn es float, dann muss man sagen, lohnt es sich oft auch mal in so einen Lauf reinzutippen. Das wird hier mit 2,60er-Quoten definitiv auch nicht mit schmalem Brot belohnt, wenn man sich das traut. Also das ist schon in Ordnung. Und ich glaube, die werden da alles reinwerfen und Richtung Sieg auch spielen. Also das erwarte ich schon. Es ist halt in Freiburg und gegen Freiburg trotzdem immer die Frage, ne, inwieweit kannst du die überrennen, bevor das 2-2 durch einen Griffo-Eckball fällt. Diese Möglichkeiten gibt's halt immer. Und
die gibt's immer, aber immer seltener. Vor allem, weil Griffo ja seltener spielt zuletzt. Ne?
Das stimmt. Also es liegt, quotentechnisch finde ich fair, dass es gleich aufliegt so ein bisschen. Interessanter, wenn man sich für einen entscheiden will, würde ich die Mainzer sehen, weil sie einfach diesen Lauf haben. Und ich schon glaube, da kommt da unten noch mal richtig Pfeffer rein für Bochum auch, vor allen Dingen für Wolfsburg, für Werder noch mal. Und das ist schon ein Szenario, was ich für immer mal realistischer halte, wenn ich jetzt mich, also ich muss auch einfach sagen, ich habe letzte Woche dann noch relativ viel auch von diesem Hoffenheim-Mainz-Ding gesehen, und das war Fußball, der auch Freiburg gefährlich werden kann.
Ja, absolut. Jetzt hat Freiburg übrigens auch große Abwehrprobleme, ne? Lienhardt fällt aus, Ginter fällt aus, ne? Die beiden, die Stamminnenverteidigung ist nicht da. Das hat man so ein bisschen noch gegen Leipzig gesehen, haben sie ja 4-1 auf die Mütze bekommen zu Hause, ne? Vor 10 Tagen. Ja, und das war schon
Spiel wirklich.
Genau, das war schon eine klare Sache. Aber eben, ja, zuvor gewinnen sie 3-0 in Gladbach. Das war dann auch erstaunlich klar in ihre Richtung, danach erstaunlich klar gegen sie. Also auch Freiburg ist so ein bisschen auf kleinerem Niveau, ne? Rollercoaster-mäßig unterwegs. Gab ja auch, glaube ich, 6 Spiele in Folge, die Breisgauer nicht gewinnen konnten. 5 davon haben sie ja verloren, ne? Zwischen dem 19. und, lass mich nachschauen, 24. Spieltag. Da waren sie auch sehr schwach unterwegs. Also ja, das Momentum spricht tatsächlich ein bisschen für Mainz. Jetzt ist die Frage, traut man sich das zu tippen? Es ist schwierig. Es kann ja auch einfach dann am Ende 1-1 ausgehen, weil Freiburg zu Hause halt dann trotzdem stabil genug ist. Ne? Auch wenn sie, also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass Mainz in Führung geht und dann trotzdem Freiburg spät den Ausgleich schafft, haben sie in der Saison auch immer wieder geschafft, sei es in Bundesliga, sei es im Pokal oder im Europacup, dass sie da auch eine Resilienz haben und einen Glaube an sich selbst und dann geht's halt unentschieden aus. Kann ich mir auch gut vorstellen. Will ich jetzt als letztes Spiel, das ist ja das letzte Spiel unserer Besprechung, wieder das traditionelle Unentschieden tippen? Weiß ich nicht, denn ich habe es ja schon beim BVB Leverkusen gemacht. Also wie wäre es mit beide Treffen? Ich glaube, das ist ja für mich gegeben.
Also ich bin heute mutig. Ich habe gesagt, Leverkusen verliert das erste Mal. Ich sag, Mainz macht weiter Druck und gewinnt. 2,60er-Quoten auf die Mainzer. Und ein Trainerwechsel, der sich richtig gelohnt hat, glaube ich. Das deutet sich schon an. Damit Schlussstrich unter diese Folge des Podcasts von uns. Ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob nächste Woche irgendwas unter der Woche ist. Es dürfte
keine Champions League
Pause sein, richtig?
Genau.
Kann natürlich aber trotzdem sein, dass irgendwie internationale Pokalwettbewerbe, englische Wochen oder so doch noch eine Besprechung verlangen. Sollte das der Fall sein, könnte es passieren. Und der beste Tipp ist dann natürlich, abonniert diesen Podcast, egal wo ihr ihn hört oder folgt ihm, wie auch immer das heißt, auf der jeweiligen Plattform, dann verpasst ihr in keinem Fall eine neue Folge. Ansonsten hören wir uns auf jeden Fall am nächsten Donnerstag wieder, sprechen wieder über die Bundesliga, die ja keine ungeschlagene Mannschaft mehr haben wird. Bis dahin, viel Spaß mit dem Fußballwochenende und tschüss.